Silla fragt. Der Kontext-Podcast.
Kontext stellt in diesen Wochen die aussichtsreichsten Kandidaten für den OB-Posten in Stuttgart vor. Und den Anfang macht Marian Schreier, der das Alleinstellungsmerkmal hat, der Jüngste zu sein und trotzdem Erfahrung mitzubringen, denn er ist ja schon Bürgermeister, damals der Jüngste in Tengen. Guten Tag, Herr Schreier.
Guten Morgen, Herr Silla.
Wir haben es jetzt Donnerstag, den muss ich gucken, 24. um kurz nach 9. Wie viele Termine erwarten Sie heute insgesamt im Wahlkampf?
Also ich glaube 4 oder 5. Also es geht jetzt mit Ihnen los und dann bis abends, ja sicherlich so um 9 etwa, das ist dann die letzte Podiumsdiskussion.
Und wie kommt Tengen dann ohne Sie aus?
Ich nehme aktuell meinen Urlaub bzw. den Resturlaub aus letztem Jahr und bin eigentlich fast durchgängig jetzt tatsächlich bis zum ersten Wahlgang in Stuttgart und punktuell für einzelne Veranstaltungen noch dort. Das funktioniert aber ganz gut, weil ich hervorragende Amtsleitung habe, die das ganze Geschäft intern machen und natürlich Bürgermeisterstellvertreter, die sich um die Vertretung auch nach außen kümmern. Und Manfred Rommel hat mal gesagt, eine gute Kommunalverwaltung zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch dann erfolgreich arbeitet, wenn der Bürgermeister da ist. Also insofern muss es jetzt eigentlich noch viel besser sein.
Ja, aber gut, ein guter Chef zeichnet sich ja dadurch aus, dass er noch bessere Mitarbeiter hat, damit es auch mal ohne ihn geht. Sie kandidieren als unabhängiger Bewerber, obwohl Sie SPD-Mitglied sind. Haben Sie den Ärger in der eigenen Partei schon überstanden?
Ja, also Oberbürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen.
Ist klar.
Und es kommt darauf an, was man für Ideen und Überzeugungen mitbringt. Es ist richtig, ich bin SPD-Mitglied, aber ich trete bei dieser Wahl unabhängig an. Und ich finde, ein Oberbürgermeister muss, wenn er die Stadt erfolgreich gestalten will, auch unabhängig von Parteiinteressen agieren können. Insofern ist es aus meiner Sicht kein Problem, sondern ich freue mich auf den Wahlkampf, auf die Gespräche und Veranstaltungen, die jetzt anstehen. Und da ist kein Ärger, der auf meiner Seite irgendwie zurückbleibt.
Ein OB sollte für alle da sein und muss nicht einer Partei angehören. Aber trotzdem ist es natürlich ungewöhnlich, wenn die eigene Partei einen Kandidaten aufstellt und man selber noch dagegen ins Rennen geht.
Ja, ich würde es etwas anders
formulieren. Sie haben auch in Tengen unabhängig kandidiert, ne?
Richtig, genau. Ich würde es etwas anders formulieren. Ich gehe nicht gegen irgendjemand ins Rennen. Ja,
gegen alle anderen, die sich bewerben, denke ich.
Sondern ich bewerbe mich als Oberbürgermeister und werbe für meine Ideen und Überzeugungen. Deswegen führe ich meinen Wahlkampf auch nicht wie in Abgrenzung der Mitbewerberinnen und Mitbewerber oder dessen, was die letzten 8 Jahre passiert ist, sondern ich werbe für meinen kommunalpolitischen Stil und für mein Programm, für meine Ideen und Überzeugungen. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Bürgerinnen und Bürger wollen, dass man da jetzt nicht ein Hauen und Stechen hat, sondern dass man einen Wettbewerb um die besten Ideen hat.
Ist klar. Trotzdem, wir haben an alle, die wir hier eingeladen haben, zum Interview auch einen Fragebogen verurteilt. Und da haben wir auch gefragt, in welches Fettnäpfchen sind Sie schon einmal getreten? Und Ihre Antwort, wissen Sie noch auswendig?
Ja, ich habe mich Stuttgart als Oberbürgermeister beworben, ohne vor den SPD-Kreisvorstand zu fragen.
Und das als langjähriges Mitglied, der schon mal eine Wahl gewonnen hat. Wie kann denn sowas passieren? Sie wollten den Ärger aus dem Weg haben, ne?
Nein, die SPD ist ja dafür bekannt, dass sie ja gerne
jetzt,
auch
jetzt
intern,
bin ich gespannt.
Dass sie ja gerne auch intern diskutiert und zu der einen oder anderen, ich nenne es mal, besonderen Entscheidung kommt. Also, wie gesagt, es ist der Persönlichkeitswahl am Ende des Tages und deswegen bleibt auf meiner Seite auch gar kein Ärger oder so zurück.
Ja, es ehrt Sie ja, dass Sie das als Fettnäpfe bezeichnen. Es war aber natürlich kein Fettnäpfe, das haben Sie mit Absicht gemacht. Und das wäre egal. Lassen wir das hinter uns und reden wir darüber, warum Sie das eigentlich machen. Sie haben, glaube ich, schon relativ früh angefangen, sich für Politik zu interessieren und quasi Ihren Werdegang auch so ausgerichtet, dass es mal auf höhere Posten hinauslaufen kann. Angefangen als Jugendrat im Stuttgarter Westen.
Ja, also die ersten Berührungspunkte mit der Politik waren tatsächlich hier in Stuttgart. Also erst über die Schule, Dinge, die vielleicht eher so unpolitisch erscheinen. Also ich war in der SMV Schülerdisco mit organisiert und bin dann Jugendrat in Stuttgart-West geworden, so etwa ein Jahr lang. Und das ist so der eine Zweig. Und der andere Zweig ist, ich habe viel debattiert während der Schulzeit und auch das hat mich zur Politik geführt. Und ich habe das Ganze dann auch studiert in Konstanz und später in Großbritannien. Ich würde aber nicht sagen, dass ich den Werdegang darauf ausgerichtet habe, sondern bin dann eigentlich doch recht spontan dazu gekommen, also 2014 bzw. 2015 zum Bürgermeisteramt in Tengen. Da gab es also jetzt nicht irgendwie einen festen Plan, so ich will sofort mit 25 Bürgermeister werden, sondern ein guter Studienfreund hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Wahl jetzt ansteht. Und dann habe ich mir das erste Mal Tengen angesehen im Herbst 2014 und bin dann nach und nach auch zu dem Entschluss gekommen, mich bewerben zu wollen. Musste allerdings warten, bis die Stelle dann auch ausgeschrieben wurde, weil es hätte sein können, dass der Wahltag vor den 8. Februar, also vor meinem Geburtstag,
fällt,
hätte ich gar nicht kandidieren können. Genau, ich bin 3 Wochen vorher 25 geworden. Das ist ja notwendig in Baden-Württemberg, um sich bewerben zu können.
Auf die Weise wird man auch der Jüngste dann, weil viel früher geht ja gar nicht.
Nein, viel früher geht nicht, aber inzwischen ist das auch nicht mehr der Fall. Ich werde ja auch von Tag zu Tag älter.
Selbst Sie? Gut, ja. Okay, das beruhigt mich. Sie haben Ihre Ausbildung eben schon in groben Zügen geschildert und dann gesagt, dass Sie sich in Tengen beworben haben. Dazwischen lag noch eine Station, wo Sie Redenschreiber waren, für einen gewissen Peer Steinbrück.
Richtig.
Was hat man eigentlich für Macht als Redenschreiber? Kann man dem was reinschreiben, was man selber gerne loswerden will?
Nein, also gerade bei Peer Steinbrück auch nicht. Peer Steinbrück ist jemand, der selber sehr gut schreiben und reden kann, sondern ja, das ist ein gemeinsamer Prozess. Es ist viel Recherche, dass man Fakten zusammenträgt, die notwendig sind für eine Rede. Es ist aber, dass man dann auch auf Basis einer Struktur einen ersten Entwurf entwickelt und damit arbeitet der Redner dann. Aber es ist nicht so, dass man da dann irgendwie eigene Akzente oder Positionen setzen kann, sondern man arbeitet zu. Das ist die Aufgabe eines Redenschreibers.
Haben Sie sich genügend berücksichtigt gefühlt? Wurden genügend Ideen von Ihnen aufgenommen, von dem Herrn Steinbrück?
Also man darf da in der Hinsicht nicht eitel sein, weil es geht, wie gesagt, nicht darum, dass die eigenen Ideen verwirklicht werden oder sich in der Rede wiederfinden. Aber es war eine sehr gute Zusammenarbeit und ich habe wirklich unglaublich viel gelernt. Also es hat mir großen Spaß gemacht, das muss ich schon sagen. Vieles, was ich irgendwie auch heute noch mitgenommen habe aus der Zusammenarbeit mit Peer Steinbrück.
Aber es ist schon insgesamt die typische Karriere eines Berufspolitikers. Sie haben Ihre Ausbildung gemacht, Sie haben auch für einen Politiker Reden geschrieben und sind dann gleich in Ihr erstes Amt gekommen. Fehlt da nicht auch ein bisschen Lebenserfahrung als Mensch, der einen ganz, in Anführungszeichen, normalen Beruf hat?
Also ich glaube, dass das Bürgermeisteramt nun wirklich eigentlich kein typischer Schritt ist irgendwie auf dem Weg zur Berufspolitik, wenn man das so möchte, sondern...
Also Sie verdienen auch Geld damit, ne?
Das ist richtig, das ist eine hauptamtliche Stelle, dass ich damit Geld verdiene, aber... Also das Klassische wäre ja, dass man sich auf ein Mandat im Landtag oder irgendwie im Bundestag bewirbt und das ist Bürgermeisteramt. Finde ich doch nochmal was anderes, weil man in einer Doppelfunktion ist. Auf der einen Seite ist es natürlich ein politisches Amt, auf der anderen Seite ist man Chef der Verwaltung und Repräsentant der Gemeinde. Und also wie gesagt, ich finde, man kann in der Politik diese Dinge auch nicht fest planen. Also es gab meinerseits irgendwie auch keinen Masterplan.
Das sieht aber alles ganz geplant aus, weil es geht alles in die richtige Richtung.
Sondern es sind auch immer Gelegenheiten und Chancen, die sich bieten müssen, so wie die Bewerbung in Tengen. Das ist nichts, was ich...
Ja, wenn ich da nochmal nachfragen darf, wenn da jetzt irgendwo anders in Tübingen, in Konstanz oder in Tauberbischofsheim ein Job frei geworden wäre, hätten Sie den auch genommen?
Nein, die Bewerbung in Stuttgart...
Nein, in Tengen damals. Sie haben gesagt, da wurde gerade ein Posten frei und Gott sei Dank war der Geburtstag hinterher, also hin.
Nein, so ist es nicht gewesen, sondern die Bewerbung in Tengen rührte vor allen Dingen auch daher, dass es eine Verbindung zu der Region gibt. Also ich finde, wenn man Oberbürgermeister oder Bürgermeister werden möchte, dann ist es ja kein einfacher, reiner Verwaltungsjob, sondern man braucht auch eine gewisse Verbindung zu der Region. Ich komme nicht aus Tengen, das ist richtig, aber ich habe eine Verbindung zu der Region über mein Studium in Konstanz. Und das ist so der eine Teil der Motivation gewesen und der andere, weil Tengen, finde ich, eine unglaublich spannende Ausgangslage hatte. Auf der einen Seite sehr viel, was erreicht wurde und angestoßen durch meinen Vorgänger, der 42 Jahre im Amt war. Und auf der anderen Seite aber vieles, was irgendwie auch jetzt zu verändern war, weil sich natürlich vielleicht auch Dinge einschleifen über 42 Jahre. Und es gab mit einem kommunalen Pflegeheim so ein großes, stimmendes Thema. Und das hat mich gereizt als Ausgangssituation.
Als große Themen für Stuttgart haben Sie genannt Wohnen, Verkehr, Klima, Digitalisierung. Also wie jeder Kandidat eigentlich auch, weil das nun ganz offensichtlich die Themen sind, wo am meisten angepackt werden muss. Sie haben das dann in einen sogenannten positiven Zukunftsplan gepackt, einer Ihrer Slogans. Aber für die Wählerinnen und Wähler und überhaupt für politisch Interessierte geht es natürlich vor allen Dingen darum, wie man das konkret umsetzt.
Ja.
Dann fangen wir vielleicht mit Wohnen an.
Gerne.
Was ist das Wichtigste? Mehr Wohnraum schaffen, mehr bauen?
Ich finde, man muss noch einen Schritt vorher anfangen. Und zwar, wenn man das Thema des bezahlbaren Wohnens wirklich ernst nimmt, dann brauchen wir eine andere Grundstückspolitik. Wir brauchen eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik. Das heißt, dass die Stadt keine Schlüsselflächen mehr verkauft, dass sie städtische Vorkaufsrechte ausübt. Und ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir eine Stiftung Wohnen gründen. Und die Idee der Stiftung Wohnen ist, dass sie Grundstücke und Gebäude aufkauft und die danach sehr günstig vermietet oder verpachtet. Das kann wegen des Erbaurechtes beispielsweise sein. Und dadurch wird ein Teil des Wohnungsmarktes oder ein Teil des Grundstücksmarktes der Spekulation entzogen. Und das ist ganz wesentlich. Das sehen wir auch aus der Erfahrung vieler anderer europäischer Städte, Wien,
das beste Beispiel.
Zürich in Teilen. Wir müssen auch gar nicht so weit fahren, Ulm. Das ist die Grundvoraussetzung, dass Mieten wieder sinken können beziehungsweise dass sie eingehegt werden. Danach brauchen wir zweitens natürlich aus meiner Sicht auch ambitioniertere Neubauziele. Also ich finde, das ist zu wenig, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir hatten 2019 nur etwas mehr als 900 Wohnungen, die netto neu zugebaut worden sind. Wir brauchen dann drittens eine deutliche Beschleunigung bei den Verfahren, also Baugenehmigung, aber auch Bauleitplanung, also Bebauungspläne brauchen aktuell viel zu lang in Stuttgart. Und dann muss es aus meiner Sicht auch um das Thema Innovation gehen beim Bauen. Also das heißt, dass wir darüber nachdenken, wo gibt es beispielsweise schon versiegelte Flächen, die wir überbauen können. Das können Straßen, Schienen sein, aber auch Parkplätze, Supermärkte. Und ich finde, wenn man irgendwie mit wachen Augen selbst durch die dichten Innenstadtbezirke läuft, findet man das ein oder andere Gebäude, was man aufstocken könnte. Vielleicht eben als kleingewerblich genutzte Gebäude, die heute zwei oder drei Stockwerke haben, die vier, fünf, vielleicht sechs Geschosse werden können. Und das muss man systematisch erheben und gucken, welche Potenziale wir da noch erschließen können. Letzter Gedanke zum Wohnen. Ich finde, es gehört auch mit dazu, noch mal intensiver zu diskutieren, wie können wir hier eigentlich ja, zu einer Form auch regionaler Kooperation kommen, also Flächenentwicklung auch regional zu denken. Weil ich bin der Überzeugung, viele der großen Herausforderungen, die wir in Stuttgart haben, die werden sich nicht nur auf Gemarkung der Landeshauptstadt lösen lassen, sondern im Schulterschluss mit der Region.
Den Speckgürtel zu bauen?
Nee, nicht den Speckgürtel zubauen, aber darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich Flächen auch regional entwickeln. Also das betrifft zum Beispiel auch das Thema der Gewerbeflächenentwicklung. Das funktioniert natürlich nicht, wenn da nur Einfamilienhausgebiete entstehen, ganz im Gegenteil. Also ich bin der Überzeugung, also für Stuttgart, dass wenn wir neue Quartiere entwickeln, muss es in der urbanen Dichte sein. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Es muss durchgrünt sein, das heißt, dass wir Bäume haben, Orte mit Aufenthaltsqualität und es muss mit neuen Mobilitätskonzepten sein. Also, dass wir von Anfang an Quartiere so planen, dass das umweltfreundlichste Mobilitätsverhalten auch das einfachste und bequemste ist. Das wäre quasi mein Leitbild für die Stadtentwicklung und das führt dann zu Quartieren, die gemischt sind, die Wohnen haben, die Handel, aber auch gewerbliche Nutzung. Also ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass wir wegkommen von dieser, ich formuliere es mal etwas technisch, funktionsgetrennten Stadt. Hier ist Gewerbe und hier ist Wohnen, sondern dass wir wirklich wieder zurückkommen zur alten europäischen Stadt, wo die Dinge auf engstem Raum kombiniert sind. Das ist ja das, was wir, wenn wir andere europäische Städte besuchen, eigentlich auch immer mögen, dass vieles ja sehr dicht ist.
Ja, das widerspricht sich natürlich insofern, als alle Leute sagen, also die Automobilindustrie ist die wichtigste und Daimler und Porsche sind so die großen Zentren, die wir hier nicht vernachlässigen dürfen. Die sind natürlich zentral, also kann man nicht die ganzen Wohnungen drumherum machen. Das geht jetzt nur für das Kleinteiligere.
Also man kann natürlich nicht jede Form von Gewerbe mit Wohnen kombinieren, das ist ganz, ganz richtig. Also wir haben ja auch rechtliche Vorgaben, also der Lärmschutz beispielsweise, also ein Dreischichtbetrieb, der lässt sich natürlich jetzt nicht im Wohngebiet unterbringen. Aber es gibt viele andere gewerbliche Nutzungen. Also ich denke zum Beispiel an die Digitalbranche, die können Sie problemlos auch in einem Wohnquartier unterbringen. Also
Sie können ja eh zu Hause arbeiten.
Ja, also teilweise brauchen auch die ja größere Flächen, wenn sie Laserdrucker und also 3D-Drucker, Lasercutter haben und so weiter. Aber ja, da kann auch von zu Hause aus gearbeitet werden.
Im Zuge von Stuttgart 21 werden auch einige Flächen frei. Welche davon kann man bedenkenlos zubauen und bei welchen muss man ums Klima kümmern? Was haben Sie da für Vorstellungen?
Also die Entwicklung des Rosensteinquartiers ist mit Blick auf den Städtebau und Wohnungsbau eine große Chance. Also das ist aktuell die größte zusammenhängende Fläche, die wir im Stadtgebiet haben, die wir bebauen können. Und deswegen sollten wir das auch zügig tun, aus meiner Sicht. Natürlich müssen die Planungen insgesamt immer unter Berücksichtigung auch ökologischer und klimatischer Aspekte stattfinden. Also es sind schon sehr viele Frischluftschneisen zugebaut worden in Stuttgart. Und man muss künftig auch gucken, dass man das nicht weiter macht. Ja. Da gibt es ja auch entsprechende Dokumente dafür. Wir haben ja eine Begrenzung von Hochhausstandorten beispielsweise für den Innenstadtbereich oder insgesamt die Stadt. Und bei Stuttgart 21 muss das auch mit berücksichtigt werden auf der Rosensteinfläche, ganz klar.
Ja, Sie haben gesagt, sollte zügig passieren, aber was da nicht passiert, ist zügig. Also Stuttgart 21 hat sich bekanntermaßen schon extrem verzögert und der anschließende Bau erst recht, der ja eigentlich Grund war überhaupt für dieses Bahnhofsprojekt. Das war ja eigentlich ein Investitionsprojekt für Bauten und dafür musste ein pünktlicher Bahnhof weichen. Ich will Sie jetzt da nicht irgendwie festlegen, aber Sie sind von außen, haben vielleicht einen neutraleren Blick darauf, als die Leute, die sich ja schon über Jahrzehnte inzwischen fast den Kopf einschlagen. Wie stehen Sie zu Stuttgart 21 generell?
Also um das ganz offen zu sagen, also ich hielt Stuttgart 21 immer aus einem Grund für ein sinnvolles Projekt. Und zwar, weil es eine städtebauliche Entwicklungschance bietet. Allerdings finde ich, muss man ganz offen festhalten, dass viele von den Punkten, die Kritikerinnen und Kritiker angeführt haben, eingetroffen sind. Das Projekt ist deutlich teurer geworden. Es hat sich deutlich verzögert. Und es stellen sich auch noch einige offene inhaltliche Fragestellungen, also was die Leistungsfähigkeit des Bahnhofs betrifft. Da bin ich ganz offen. Ich finde, das ist auch wichtig, dass wir das kommunalpolitisch oder politisch anerkennen, dass viele der Defizite, die da beschrieben worden sind, auch eingetroffen sind oder jetzt nachträglich behoben werden müssen. Also ich finde, das macht keinen Sinn, darum herum zu reden. Das Zweite ist, ich finde die Art und Weise, wie das Projekt entwickelt wurde, teilweise auch an der Bürgerschaft vorbei, das darf sich nie wieder wiederholen, weil das hat Gräben und Wunden in der Stadt gerissen, die wir heute noch erleben. Ich glaube, dass es hilfreich ist, dass ich in diese Entscheidungsprozesse der letzten 10 oder 15 Jahre jetzt nicht eingebunden war. Ich habe das natürlich mitverfolgt, aber ich bin nicht Teil dessen gewesen und kann deswegen da jetzt auch wirklich unbefangen an die Sache herangehen. Mache aber aus meiner Position kein Hehl, dass ich es grundsätzlich städtebaulich für sinnvoll halte, aber absolut der Meinung bin, dass viele der Kritikpunkte eingetreten sind.
Haben Sie soweit Einblick, dass Sie sich ein Urteil darüber erlauben können, ob es den Kindern wirklich funktioniert? Sie sagen ja selbst, es gibt immer noch einige Punkte, die noch ungeklärt sind bzw. nicht genügend in die richtige Richtung gestellt wurden.
Also ich habe jetzt natürlich keine Einblicke in nicht öffentliche Unterlagen und Gutachten, deswegen kann ich das nicht abschließend beurteilen. Was aber aus meiner Sicht auf jeden Fall diskussionswürdig ist, da hat die Stadt ja inzwischen auch ihre Zusage erteilt, das mindestens mal prüfen zu wollen, ist ein ergänzender unterirdischer Bahnhof. Also ich finde, wenn wir in dieser Größenordnung bauen, wenn wir in dieser Dimension bauen, dann muss hinterher die Leistungsfähigkeit im Verkehrsbereich auch sichergestellt sein, weil mit Blick auf den Klimawandel müssen wir die Verkehrswende hinbekommen und dafür brauchen wir zwangsläufig die Schiene. Deswegen muss das nochmal untersucht werden. Also das nicht zu machen wäre aus meiner Sicht fahrlässig.
Ja, das hätte man natürlich vor 20 Jahren etwas gründlicher machen müssen. Heute stellt sich
bin ich bei Ihnen.
Heute stellt sich doch, damals hat sich schon die Frage gestellt, es ist klar, die Bahn muss ausgebaut werden, wir müssen mehr auf die Bahn kriegen, von der Straße weg. Und dann halbiert man die möglichen Gleise von 16 auf 8 und das mit dem Anspruch, einen besseren Takt noch zu haben, also noch mehr Züge reinzukriegen. Das kann doch kaum funktionieren.
Ich glaube, was jetzt wichtig ist, dass wir nicht nochmal die Diskussionen von vor 15 oder 20 Jahren führen insgesamt in der Stadt. Das Projekt ist entschieden und es ist im Bau. Und ich halte es auch nicht für eine realistische Position, wenn man jetzt dafür wirbt, den Bau zu stoppen. Das wäre jedenfalls nicht mein Weg. Das, glaube ich, ist allein mit Blick auf die Nachnutzung der Anlagen keine wirklich ehrliche Position, sondern wir müssen jetzt gucken, wo gibt es noch Hebel und Steuerungsmöglichkeiten, um das Projekt so aufzustellen, dass wir die Verkehrswende hinbekommen. Das ist ein ganz wesentlicher, ein ganz wesentlicher Aspekt, ohne natürlich den städtebaulichen Aspekt zu vergessen. Aber ich finde, man darf das hier auch nicht so schwarz-weiß sehen, weil Städtebau meint ja nicht nur, dass Wohnungen entstehen, sondern Städtebau ist aus meiner Sicht ein ganzheitlicher Blick auf die Stadt. Dazu gehören auch Verkehrsthemen, weil ich muss mich ja hinbewegen zu den Wohnungen, weg zum Arbeitsplatz. Deswegen ein ganzheitlicher Blick auf das Thema.
Mhm. Zur Verkehrswende, also damit auch zur Klimawende, das gehört ja alles irgendwie zusammen, gehört der Verkehr auf der Straße. Wie wollen Sie weniger Autos in der Stadt?
Ich will weniger gefahrene Kfz-Kilometer, absolut. Vor allen Dingen im Innenstadtbereich ist es aus meiner Sicht dringend notwendig. Es gibt ja auch entsprechende Zielbeschlüsse des Gemeinderates schon mit dem Beschluss lebenswerte Innenstadt. Und deshalb ist ein richtiger Weg, der da aus meiner Sicht eingeschlagen ist. Es muss jetzt darum gehen, den auch zügig umzusetzen. Und ich glaube, wir müssen das hier auch nochmal in ein größeres Bild setzen. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir dann weniger gefahrene Kfz-Kilometer haben und den hoffentlich einen positiven Effekt fürs Klima, sondern die Stadt wird auch lebenswerter dadurch. Also wenn ich mehr Grün in der Stadt habe oder mehr Plätze, wo ich mich aufhalten kann, dann steigt dadurch die Lebensqualität. Und ich glaube, das muss man immer wieder und wieder erklären, dass man ein bisschen wegkommt von diesem Gegeneinander, was wir aktuell haben. Ich finde, wir haben gerade im Mobilitätsbereich eine unglaublich aufgeheizte Diskussion. Hier die Autofahrer und da Radfahrende und Fußgänger. Und das müssen wir auflösen.
Der Autofahrer wird sich immer ärgern, zumindest wenn er gerne Auto fährt und damit auch zur Arbeit fahren möchte, wenn er weniger Möglichkeiten hat, sein Auto zu nutzen. Wenn er zum Beispiel viel weniger Innenstadtparkplätze vorfindet oder, wie in manchen Städten schon erfolgreich eingeführt, eine City-Maut eingeführt wird. Planen Sie sowas für Stuttgart auch?
Also ob die City-Maut wirklich das richtige Instrument ist, ist aus meiner Sicht diskutabel. Ich will es mal so rum.
Die Beispiele sind doch ganz vielversprechend, London und Co., oder?
Also aus meiner Sicht macht diese Diskussion nur Sinn als Teil einer ganzheitlichen Planung. Und zwar, wir werden uns auf jeden Fall, ich will mal so rum beginnen, über alternative Finanzierungsquellen für den ÖPNV unterhalten müssen. Nahverkehrsabgabe wäre ein anderes Stichwort oder Unternehmensabgabe. Das Wiener Modell geht ja in die Richtung mit dem 365-Euro-Ticket, wo Unternehmer oder beziehungsweise Unternehmen an der Finanzierung beteiligt werden. Und darüber müssen wir sprechen. Allerdings gilt für all diese Themen von City-Maut bis Nahverkehrsabgabe, dass sie aktuell bundes- oder landesrechtlich noch gar nicht möglich sind. Deswegen finde ich, ist es zum jetzigen Zeitpunkt erstmal eine Scheindiskussion. Ich bin aber ganz offen dafür oder halte es auch für notwendig, dass wir uns alternative Finanzierungsquellen erschließen, die dann auch eine gewisse Lenkungswirkung haben. Das ist sicherlich eine richtige Diskussion.
Sie sagten gerade, ein 365-Euro-Ticket wäre nicht möglich?
Nee, doch, das wäre... Das
noch
wäre,
nicht erlaubt?
Das 365-Euro-Ticket wäre möglich, nur die Idee in Wien ist ja, dass es kombiniert ist mit einer Finanzierung durch die Unternehmen und das ist aktuell...
Gut, das kann man ja weiterhin, das Jobticket gibt es ja hier auch schon, da tun die Unternehmen ja auch was dazu.
Genau, aber die Finanzierungsvariante, wie wir sie in Wien und anderen Städten können, die ist bei uns aktuell landesrechtlich bzw. bundesrechtlich noch nicht möglich.
Mhm. Wie wollen Sie das denn handhaben, wenn Sie den Verkehr aus der Innenstadt rausholen, mehr Grün haben, eine lebenswertere Innenstadt machen, mit den Leuten, die sagen, wir sind aufs Auto angewiesen, also die Lieferanten für die vielen kleinen Läden und die Restaurants, die ja die lebenswerte Innenstadt ausmachen, weswegen die Leute auch kommen. Und Gott, Amazon wird sich auch nicht freuen, wenn sie nur noch morgens eine Stunde und abends eine Stunde ihre Päckchen ausliefern könnten.
Ja, ich will vielleicht mal insgesamt mit der Parkplatzthematik in der Innenstadt beginnen. Also wir haben etwas mehr als 200 oberirdische Parkplätze, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der Innenstadt. Und wir haben über, ich glaube, 6.000 oder 6.500 in Tiefgaragen und Parkhäusern. Und es geht ja jetzt in erster Linie darum, dass wir die oberirdischen Stellplätze reduzieren. Für diesen Zusammenhang muss man immer wieder erklären, wenn die wegfallen, dann kann ich trotzdem noch mit dem Auto ins Parkhaus fahren, weil da ist die Auslastung heute bei 60, vielleicht bei 70%. Das heißt, da muss der Handel auch erstmal gar nicht um die Erreichbarkeit befürchten. Und dann muss ich drüber nachdenken, wie kann ich zum Beispiel die Wege von den Tiefgaragen in die Innenstadt attraktiv gestalten. Weil ich meine, manchmal sind es ja vielleicht doch 500, 600, 700 Meter, die ich laufen muss. Das müssen schon Wege sein, die einladen, in der Stadt zu sein. Dass sie begrünt sind, dass sie gut ausgeleuchtet sind und dass sie eben nicht so schmutzig sind, wie das teilweise jetzt der Fall ist. Zur Frage der City-Logistik als zweiter Teil, ja, da müssen wir ein großes Augenmerk darauf legen, wie wir die klug organisieren. Aber da gibt es inzwischen zahlreiche Ideen. Sie können den Umstieg in der letzten Meile auf Cargo-Bikes beispielsweise machen, was ein Ansatz sein könnte, dass Sie also zentrale Depots haben, die Sie anfahren. Von dort wird es dann verladen auf Cargo-Bikes oder kleine elektrische Fahrzeuge, die es dann verteilen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir mit Kreativität, aber auch zum Beispiel Unterstützung der Wissenschaft, die wir in Stuttgart haben, zu guten Lösungen kommen. Es gibt übrigens von der IHK auch eine große Studie, die in den letzten ein oder zwei Wochen veröffentlicht wurde, die sich genau diesem Thema widmet. Das halte ich absolut für lösbar, die Frage der City-Logistik. Man muss aber, das wäre mein Ansatz, immer zwei Dinge beachten. Wir müssen das Ganze ganzheitlich planen, dass wir nicht so ein Stückwerk haben, wie das aktuell der Fall ist. Und wir müssen es mit allen Beteiligten machen. Also da müssen die Händler mit an den Tisch, da müssen die Gastronomen mit an den Tisch, mit denen gemeinsam darüber nachzudenken, wie man die Innenstadt gestaltet.
Halten Sie es denn für möglich, dass sich auf diese Art und Weise dann auch wieder mehr kleinteilige Geschäfte, Läden, Restaurants in der Innenstadt ansiedeln, die vielleicht die Leute auch dazu bringen könnten, direkt vor Ort wieder einzukaufen, statt sich Päckchen schicken zu lassen? Oder ist das nicht mehr umkehrbar?
Das kann ein Baustein sein. Also ich glaube, dass wir durch die Corona-Krise jetzt nochmal eine Beschleunigung vieler Trends bekommen haben, gerade im stationären Handel. Und dass wir da jetzt gemeinsam darüber nachdenken müssen, wie können wir den eigentlich erhalten? Und das ist ein Baustein. Ein anderer Baustein ist, dass wir aus meiner Sicht eine deutlich aktivere Rolle der Stadt noch brauchen. Das heißt, dass sie nicht nur eine Konzeption für den Innenstadtbereich entwickelt, sondern dass sie in dem einen oder anderen Fall beispielsweise auch Gebäude aufkauft. Weil der Hebel für die Ideen und Konzepte, was Sie gerade angesprochen haben, sind günstigere Mieten. Bei dem Mietniveau, was wir heute haben, das führt natürlich dazu, dass wir dann mehr und mehr auch gleiche Angebote haben. Und da braucht es eine aktive Rolle der Stadt aus meiner Sicht, um diese Mischung zu erhalten oder wieder zu schaffen, die wir alle in unseren Innenstädten mögen.
Zum Städtebau in Stuttgart gehört auch die B14, die berühmte Kulturmeile und anschließende Passagen dieser Riesenschneise durch Stuttgart. Da ist jetzt der Ideenwettbewerb abgeschlossen worden mit einem ersten Preis. Sind Sie damit zufrieden?
Also ich finde, es ist ein spannender Entwurf. Also ich habe ihn mir angesehen, ist noch nicht im Detail studieren können. Also ist im Rathaus ausgestellt, wollte ich auch noch hingehen, mir das dann im Detail nochmal angucken. Aber ja, ich finde, das geht in die richtige Richtung. Wir müssen die Trende Wirkung auf der Kulturmeile reduzieren. Das ist ein großer städtebaulicher oder verkehrsplanerischer Fehler in der Stadt. Ganz klar, aber das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist ein längerer Prozess. Das muss man, glaube ich, auch politisch offen kommunizieren.
Aber der Schritt, den man jetzt macht, muss schon größer werden. Das kann nicht wieder nur ein Stückwerk sein.
Nein, genau. Der kann nicht nur ein Stückwerk sein. Das muss man jetzt Schritt für Schritt umsetzen. Und man muss es aber, da komme ich nochmal auf meinen Punkt von gerade eben zurück, als Teil einer ganzheitlichen Verkehrsplanung machen. Weil es ist natürlich klar, wenn ich jetzt hier Dinge reduziere, dann führt das zu Ausweichverkehren oder zu Verschiebungen an anderer Stelle. Also ich kann es nicht nur isoliert diskutieren. Aber ich finde, erstmal geht es in die richtige Richtung. Vielleicht ein letzter Satz noch dazu. Es ist ja nicht das erste Mal, dass man einen Wettbewerb an der B14 hat. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass man diese Frage diskutiert. Sondern es ist, glaube ich, mindestens das dritte Mal. Man hat schon zur Eröffnung der neuen Staatsgalerie über ähnliche Dinge nachgedacht. Das heißt, wir müssen jetzt vor allen Dingen in die Umsetzung kommen. Und ich finde, das ist bei vielen Themen ein Stück weit aktuell das Problem, dass wir ein Umsetzungsthema haben. Also es braucht so lange, bis Dinge umgesetzt sind. Also nicht nur Pläne machen, sondern dann auch wirklich an der Realisierung gemeinsam schon, mit Bürgerschaft.
Aber erstmal müssen die Pläne gut sein, damit man sie dann zügig verwirklicht. Ja. Und im Detail kenne ich diese Pläne jetzt auch nicht. Ich habe das gelesen, was an die Öffentlichkeit kam, mit Ramblers in der Mitte. Wunderbar, Barcelona gefällt mir unglaublich gut. Aber rechts und links laufen dann immer noch mehrspurige Autostraßen vorbei. Wie komme ich denn zum Beispiel von der neuen Staatsgalerie rüber zur Oper? Also, Tunnel soll es ja keine neuen geben.
Ja, also dort sind, wenn ich das richtig davon überfliegen erinnere, sind oberirdische Übergänge geplant. Aber das müsste ich mir auch im Detail nochmal anschauen. Aber klar, das ist ganz wichtig, dass wir die Durchgängigkeit herstellen, weil wir aktuell, finde ich, auch den Vorteil, den Stuttgart hat, nämlich die Topografie, die Kessellage, gar nicht richtig nutzen können, weil der Übergang in die Innenstadt fehlt und ich einfach diesen Unterbruch habe. Und da müssen wir dran arbeiten, den nach und nach zu reduzieren.
Verkehrswende gehört mit Klimawende zusammen, da muss man auch noch einiges dran tun. Und ich weiß nicht, wie gut Sie inzwischen Stuttgart schon kennengelernt oder erlaufen haben, auch mit Anblick. Mir geht es eigentlich oft so, dass ich ganz viele Dachflächen sehe, wo ich denke, wieso wird da kein Solar genutzt?
Ja.
Ganz viele, die noch genutzt werden könnten. Da gibt es auch ein Kataster, wo man das feststellen kann. Muss man da vielleicht dann auch Mieter, Besitzer, also vor allen Dingen Vermieter und Besitzer ein bisschen, ich hätte fast gesagt, dazu nötigen, aber doch etwas ausdrücklicher darauf hinweisen, dass man das anders nutzen kann?
Also ich würde sagen, lassen Sie uns vor allem mal mit den städtischen Gebäuden anfangen. Da sind immer noch nicht alle belegt, also alle Schulgebäude.
Das ist für den OB das nächstliegende, ja.
Genau, also ich finde, die Stadt muss auch erst ihre Hausaufgaben machen. Also alle Schulgebäude, alle weiteren städtischen Gebäude. Dann hat die Stadt ja eine ganze Reihe von Beteiligungen von kommunalen Unternehmen, die auch zahlreiche Liegenschaften haben. Die müssen auch alle belegt werden. Und das muss aus meiner Sicht wirklich zügig geschehen. Also der PV-Ausbau auf städtischen Liegenschaften ist in den letzten Jahren auch deutlich zu langsam gewesen. Und ja, dann muss man auch darüber nachdenken, wie kann man Private dazu ermuntern, ihre Dächer zu belegen. Also da kann man ja auch über gemeinsame Initiativen nachdenken. Also es gibt andere Städte, die Community-Solarprogramme machen, wo dann die Stadtwerke Dächer belegen und man dann einen Teil des Stroms günstiger beziehen kann. Also da gibt es, glaube ich, Ansätze, um das zu machen. Und wir brauchen auch hier deutlich mehr Beschleunigung bei diesen Themen. Ich will vielleicht nochmal ganz grundsätzlich zur Frage des Klimawandels. Aus meiner Sicht ist das die Menschheitsaufgabe für die kommenden Jahrzehnte und vor allen Dingen für eine junge Generation, die das ganz intensiv betreffen wird. Und ich habe deswegen in Teggen, wo ich aktuell Bürgermeister bin, viel auch in diese Richtung angestoßen. Wir haben den ersten Windpark im Landkreis Konstanz gebaut. Wir sind aktuell dabei, einen zweiten Windpark zu projektieren und haben das auch in einem sehr breiten Dialogprozess mit der Bürgerschaft gemacht, also in mehreren Runden über diesen zweiten Park diskutiert, am Ende des Tages auch einen Bürgerentscheid durchgeführt, bei dem zwei Drittel dafür gestimmt haben. Also das zeigt, dass das nicht nur ein Thema ist, was ich in meinem Programm finde, sondern was ich auch aktiv schon politisch umgesetzt habe, was mir einfach persönlich sehr wichtig ist.
Mhm. Eine Frage fällt mir jetzt gerade doch zu Stuttgart 21 noch ein, weil wir in unserem Fragebogen auch wissen wollten, was denken Sie, wenn Sie in die S21-Baugrube blicken? Ich bin jetzt lyrisch nicht so bewandert wie Sie vermutlich, aber Sie haben geantwortet, dass Ihnen da in den Kopf kommt, komm ins Offene, Freund. Können Sie mir das erklären?
Ja, also wir haben ja unter anderem Hölderlin-Zitat. Naja, weil also ich finde, dass die Entwicklung des Rosenstein-Quartiers schon nicht nur in städtebaulicher Hinsicht, sondern auch in puncto Versöhnung der Stadt eine Chance sein kann. Wenn wir jetzt hier nicht die Fehler wiederholen, die wir städtebaulich an anderer Stelle gemacht haben. Und deswegen, die Entwicklung ist offen. Und diese Offenheit kann auch eine Gelegenheit sein, als Stadt wieder näher zusammenzukommen, wenn wir dort ein Quartier entwickeln, was gemischt ist, mit einer anderen Bodenpolitik. Nicht mit dieser Investorenarchitektur, die wir im Europaviertel sehen. Und das finde ich so dieser Geist, den ich versuche damit zu beschreiben. Und es ist natürlich ein bisschen auch mit dem Augenzwinkern.
Nö, das ist ja auch in Ordnung. Komm ins offene, Freund, ist eine Zeile aus Gang aufs Land von Hölderlin. Deswegen kamen Sie durch das Hölderlin. Weil spontan habe ich gedacht, komm ins offene, Freund, das klingt doch so wie oben bleiben. Was willst du unter der Erde? Aber das war von Ihnen jetzt nicht so gemeint. Ne?
Nein.
Okay, hätten wir das auch geklärt. Um Sie persönlich noch kurz kennenzulernen, obwohl unsere Zeit schon weit fortgeschritten ist, Sie gehen vermutlich gerne in die Oper.
Ja, aber ich war ja schon länger nicht mehr hier.
Meine Vater Dirigent, Oper. Mutter Opernsängerin, genau, liegt irgendwie
also,
nah. Ne?
Also ich habe eine gewisse kulturelle Vorprägung dadurch. Also ich mag klassische Musik gerne, ich mag auch Oper gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ganz regelmäßig in der Oper bin, aber klar, als Kinder, mein Bruder und ich, wir sind sehr regelmäßig bei Konzerten und auch bei Opernaufführungen gewesen.
Ja. Ich habe gestern, rein zufällig, weil ich drauf gestoßen bin, eine Dokumentation über Jimi Hendrix gesehen. Da ging mein Herz auf, weil Jimi Hendrix, ich bin ein paar Tage älter als Sie, wie Sie wissen, war einer meiner Heroes und bleibt es eigentlich lebenslang. Den habe ich gefressen, das finde ich toll. Haben Sie auch irgendeinen Künstler, von dem Sie sagen, boah, da geht mein Herz auf, das ist das, was ich haben will? Ob das jetzt aus der Klassik ist oder aus der Popkultur oder aus der Rockmusik, ist ja gleich. Oder Jazz.
Also ich würde meinen Musikgeschmack als sehr, als sehr bunt zusammengewürfelt beschreiben.
Von Beethoven bis Crow habe ich schon gelesen, ja.
Ja, das ist nicht ganz meine Formulierung gewesen, aber nein, tatsächlich, es ist sehr bunt gemischt. Es sind aktuelle Sachen wie Crow, aber ich höre auch sehr gern Frank Ocean beispielsweise, jetzt momentan. Bis hin zu klassischen Dingen. Deswegen, es ist nicht so ein Künstler, sondern es ist sehr stimmungsabhängig. Und ja, ich habe so die Neigung, dass wenn ein Musikstück gut gefällt, dann höre ich es auch sehr häufig hintereinander, bis ich es eigentlich nicht mehr hören kann.
Und dann hat man es aus dem Kopf.
Genau, dann liegt es ein paar Jahre und dann taucht es zufällig vielleicht mal wieder auf der Playlist auf und dann höre ich es wieder. Aber es ist nicht so die Fokussierung auf eine Stilrichtung oder auf einen Künstler, sondern es ist recht gut.
Zum Schluss der Ausblick auf die OB-Wahl in Stuttgart. Sie möchten natürlich gewinnen, das ist klar. Und wenn ich jetzt frage, wer gewinnt, dann sagen Sie nach Möglichkeit ich, ohne dass ich das weiß. Also reden wir darüber, dass vielleicht, die Möglichkeit ist ja nicht ausgeschlossen, im ersten Wahlgang keiner die absolute Mehrheit kriegt. Und dann sagen wir mal, nur um das theoretisch in den Griff zu kriegen, Sie sind Dritter. Treten Sie dann nochmal an? Das Stuttgarter Wahlrecht lässt ja zu, dass zum zweiten Gang jeder antreten kann, egal ob er schon mal angetreten ist oder neu dazukommt.
Richtig, also wir haben eine Neuwahl, keine Stichwahl. Und also ich habe mir vorgenommen, ich warte das Ergebnis am 8. November ab und dann werde ich das Ergebnis in Ruhe bewerten, weil man kann das aus meiner Sicht nicht so pauschal sagen, sondern es kommt schon sehr konkret dann auch darauf an, wie nah liegen zum Beispiel die ersten drei beieinander. Und ich glaube, die Frage wird ja journalistisch immer wieder gestellt, dass es nicht sinnvoll ist, vor dem ersten Wahlgang Unterstützungs- oder in Anführungszeichen Koalitionsgespräche zu führen, sondern jeder wirbt für seine Position und dann sieht man, wo man landet und muss es danach in dem Lichte des Ergebnisses bewerten, ob es weitergeht oder ob man gegebenenfalls jemand anders unterstützt. Aber bis dahin, ganz klar, werbe ich um Stimmen und Unterstützung für mein Programm.
Wollen Sie mir tatsächlich sagen, dass alle Kandidaten erst nach dem ersten Wahlgang sich umhören, mit wem sie zusammenkommen können? Das geht doch vorher los.
Also, das mag sein, dass das andere anders handhaben. Okay. Aber ich finde, und ich glaube, das ist auch ein ganz grundsätzliches Problem, was viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen mit Politik haben. dass wir da nicht so eine taktische Herangehensweise haben, sondern man hat eine Idee und Überzeugung jetzt hier für die Stadt Stuttgart und dafür wirbt man. Und dass man nicht im Vorhinein irgendwie schon taktisch versucht zu sondieren, naja, wie könnte das am Ende des Tages vielleicht gehen. Also das, glaube ich, stört viele, weil es weil es ein sehr mechanisches Bild von Politik ist. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es sehr viele Wahlen gab, die ganz anders ausgegangen sind, als man sich das vorher ausgemalt hat. Und dieses spontane Element von Demokratie, das ist doch auch das Spannende, was es so reizvoll macht.
Das klingt so schön, dass man es gerne glauben möchte. Allein ein Politiker, der nicht taktisch denkt, denn, na gut, Sie sind der Erste wahrscheinlich. Ich habe deswegen auch nur noch mal nachgefragt, weil es ja schon mal eine sehr wichtige Wahl, eine sehr wichtige OB-Wahl in Stuttgart gegeben hat, die, wenn es nur zwei Kandidaten im zweiten Wahlgang gegeben hätte, Rezzo Schlauch gegen Herrn Schuster gewonnen hätte. Das hat die SPD verhindert, indem sie ihren Kandidaten nicht zurückgezogen hat und sogar noch einen zweiten aus der eigenen Partei zugelassen hat. Können Sie sich das im Wiederholungsfall dieses Jahr auch vorstellen?
Das ist die gleiche Frage, jetzt nochmal auf anderen Wegen.
Dass zwei SPD-Kandidaten auch in den zweiten Wahlgang gehen und damit andere Konstellationen verhindern?
Also die Antwort bleibt die gleiche. Also ich finde, man muss es im Lichte des Ergebnisses bewerten, ob und wie es weitergeht. Und es ist, glaube ich, müßig, da vorher zu spekulieren, weil niemand das Ergebnis kennt.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, überstehen Sie Ihre weiteren Termine heute gut und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken.
Danke.
Silla fragt. Der Kontext-Podcast.